Beziehung beschäftigen. Und ich habe mir mal eine spannende Frage rausgepickt. Warum manche Partnerschaften gelingen und warum andere scheitern? Ich will zum Einstieg ein Ehepaar rausnehmen, geschichtlich vielleicht nicht so bekannt. Wir hatten ja letztens 600 Jahre Reformation und man spricht immer von Luther hier und Luther das und so weiter. Aber was man dabei oft übersieht, außer man liest die Briefe von ihm, ist seine Frau. Seine Frau, die er liebevoll Herr Käthe nannte. Ihr müsst euch das vorstellen, der liebe Luther lebte als Mönch und hat das Münzgelübde abgelegt, wollte quasi nicht heiraten, hat sich auch nicht interessiert für das andere Geschlecht, wollte einfach nur Jesus dienen und das war ihm das Wichtigste in seinem Leben. Und die Käthe, die hat dasselbe nur als Nonne gemacht. Die ist Nonne geworden, hat gedacht, wenn ich Nonne werde, wenn ich Gott so richtig nachfolge, dann werde ich ein erfülltes Leben haben und wenn ich alles für Gott mache und alles für Gott tue und richtig fromm bin, dann komme ich in den Himmel, was will ich mehr in der damaligen Zeit. Und auch Luther hatte diesen Plan. Irgendwann aber hat er gemerkt, egal wie sehr er sich anstrengte, Gott zu gefallen, er kann es, ja, es ist einfach, durch Werke kann es nicht schaffen. Selbst wenn er Mönch wird, kann es nicht schaffen, Gott zu gefallen. Und irgendwann ist ihm der Groschen gefallen, dass man Gottes Liebe nicht kaufen kann, dass man sich den Himmel nicht kaufen kann, dass es Gnade ist, dass es aus Gnade alleine ist. Und es war so eine riesige Erkenntnis, dass Gott aus Gnade die Menschen liebt und dass wir ihn nicht erkaufen können, uns nicht freikaufen können, sondern dass er uns lieben möchte aus freien Stücken. Und das hat der Luther erkannt. Und dann war konsequent und ist als Mönch ausgetreten. Also quasi hat sein Mönchsgelübde wieder abgelegt und hat angefangen, wieder normal zu leben. Und er fand es so toll, dass er Schriften verfasst hat und das an Nonnenkloster geschickt hat. Könnt ihr euch mal vorstellen, was in so einem Nonnenkloster abgegangen ist, als sie das Traktat gesehen haben von Luther, dass Gott dich liebt oder lieben kann, auch wenn du keine Nonne bist, einfach aus Gnade. Und diese junge Frau Käthe, die hat ihr ganzes Leben fast im Kloster verbracht. Sie hat das gelesen und hat dann dem Luther zurückgeschrieben, wenn das stimmt, dann hol uns hier raus. Und so hat es Luther arrangiert. Ich weiß nicht, ob das 8 oder 12 Körbe an Ostern hat er quasi sie gekidnappt, hat ein Laster organisiert mit Körben, so großen Körben. Und da sind die Körbe reingebracht worden ins Kloster und zurück kamen die Nonnen in den Körben. Und sie haben sich gefreut. Luther hat sein Wort gehalten, weil er hat das Traktat geschrieben, hat gesagt, ihr müsst befreit werden. Dann haben sie sich befreien lassen. Jetzt hat er natürlich einen gewissen Druck, diese lieben Frauen zu verheiraten. Denn sie waren ja keine Nonnen mehr. Also um zu überleben, brauchten sie einen Mann in der damaligen Zeit. Und so hatte er den Druck, diese Frauen zu verheiraten und es klappte bei allen. Er konnte sie alle an anständige Männer verheiraten, bis auf die Käthe. Die war so hässlich, die wollte niemand. Und sie war so eigenartig. Die war komisch, schreibt er in seinen Briefen. Ja? Die wollte keiner. Und als dann alle ihre Freundinnen schon verheiratet waren und sie noch nicht, ist sie zu Luther gegangen und hat gesagt, Luther, ich setze dir eine Frist. Entweder du findest mir einen Mann oder du musst die Konsequenz tragen und mich selber heiraten. Das war schon schlimm für Luther, ja. Das hat er sich nicht vielleicht die Konsequenz ausgedacht. Auf jeden Fall, er hat sein Bestes getan, es hat nicht ausgereicht. Er hatte eigentlich eine andere Frau geliebäugelt, dann hat die geheiratet. Dann war er so niedergeschlagen und dachte sich, machen wir das Beste draus und hat am selben Tag geheiratet. Also ohne große, pompöse Feier und so weiter, ist er zu ihr gegangen, hat gesagt, tut mir leid, ich habe niemanden gefunden. Die ich eigentlich liebe, hat gerade einen anderen geheiratet. Und als er gefragt wurde, warum hast du sie geheiratet, gab er diese sehr trockene theologische Antwort, um nicht den Teufel zu versuchen. Also ungefähr quasi es war, was ich damit sagen will, es war ein wirklicher Kaltstart. Sie zog dann zu ihm Sie dachte, er hätte ein Haus, er hatte aber eine Ecke im Kloster, einen Haufen Heu, das lange schon nicht gewechselt war. Und er erklärte ihr, dass das sein Schlafplatz ist. Sie merkte, das funktioniert so nicht. Also hat sie das alles in Ordnung gebracht und hat geguckt, dass sie ein Haus kriegen. Dann hat sie geguckt, dass sie Felder anbauen, dass der eine gescheite Ernährung kriegt, der Kerl. Das war nämlich, wie sagt sie so schön, seine Ernährung war eine Wüste. Und hat dafür gesorgt, dass Gärten angebaut werden, hat dafür gesorgt, dass Felder gekauft werden. Das konnte die richtig gut. Und als die Reformation so richtig losging, das musst du dir mal vorstellen, die hatten teilweise bis zu 100 Leute beim Mittagessen. Und die Käthe hat das alles gemanagt. Und diese Beziehung, und die hatten auch diesen gemeinsamen Auftrag als Ehepaar, die Reformation voranzubringen. Und ein guter gemeinsamer Auftrag von Gott, den man als Ehepaar hat, ist was sehr Gutes für die Ehe. Oder kann was sehr Gutes für die Ehe sein, wenn man für dasselbe kämpft, wenn man dasselbe vor Augen hat. Und das hatten die beiden. Und die Beziehung, wie gesagt, es war ein Kaltstart. Er wollte sie nicht, sie wollte ihn eigentlich nicht. Er fand sie hässlich und unerzogen und brauchte eigentlich keine Frau. Aber Stück für Stück wurden sie zu einer Beziehung und zu einer Freundschaft. Und später, wenn man die Briefe von ihnen liest, beziehungsweise sogar, wenn man die Briefe von Luther liest, die er an andere geschrieben hat, das war die Reformation, das war heutzutage schwer zu vergleichen. Also er hat etwas angestoßen und andere Leute wollten ihn dafür umbringen. Die fanden es nicht toll, dass er die Reformation macht. Das heißt, er hatte viel mit Depressionen zu tun, er hatte viel mit Überlebensängsten zu tun, er hatte sehr viele Morddrohungen erhalten. Also es war nicht so, so eine einfache Zeit für ihn. Und in vielen der Briefen steht, wenn er an Freunde schreibt, schreibt er, Käthe sitzt neben mir. Käthe sitzt neben mir und ermutigt mich. Oder Käthe sitzt neben mir und spricht mir Mut zu. Käthe hält zu mir. Ganz interessant, ne? Und man sieht, oh, dieser Luther, dieser Starke und so. Und oft war dieser Gebrochene und dieser hin- und hergerissene und Depressive. Und dann schreibt er oft, Käthe sitzt neben mir. Einmal, da war Luther so depressiv, er kommt nach Hause und seine Frau hat ein Beerdigungskleid angezogen. Sie hatte nämlich einen Humor. Und er kommt nach Hause und sie hat alle so Kerzen aufgestellt und so und hat ein Beerdigungskleid angezogen und er ist total schockiert, denkt, was ist los? Und sagt, du, der liebe Herr Gott muss gestorben sein, so depressiv, wie du drauf bist. Also sie kämpften für die Reformation, sie kämpften für den Glauben und sie meinte im Grunde genommen, das Ganze muss ja gestorben sein, so wie du dich benimmst, ja, so wie du gerade da herumheulst, und hat ihn wieder rausgeholt. Ja? Also sie haben eine Art entwickelt miteinander. Sie haben 6 Kinder zusammen gehabt, 1 der Kinder ist gestorben. Das war auch eine schwere Sache in ihrem Leben, dass sie zusammen durchgegangen sind. Und Käthe hat ihn durchgetragen und Käthe hat in ihren Stärken gelebt und er in seinen Stärken. Es war ein wundervolles Ehepaar. Sie haben sich Gedanken gemacht über Schulbildung. Dass wir in Deutschland Schulbildung haben, ist auf dieses Ehepaar zurückzuführen. Die haben gesagt, jedes Kind braucht Schulbildung. Nicht nur die Fürstenkinder oder die zukünftigen. Das waren die Ideen, die sie entwickelt haben. Sie sind in ganz, ganz vielen Sachen uns eigentlich ein Vorbild. Es hat nicht romantisch angefangen, aber es hat sich zu einer Freundschaft entwickelt. Die beiden hatten früher eigentlich nur Gott im Zentrum. Es ging für ihren ganzen Leben nur um Gott. Deswegen sind sie ja Mönch und Nonne geworden. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann haben sie geheiratet und gemerkt, irgendwie müssen sie den Partner mit reinbringen und irgendwie müssen sie mit dem klarkommen. Und irgendwie hat auch Gott eine Vision für ihre Ehe. Und das war gut. Und Egoismus, das war in ihrem Leben, naja, wenn du Mönch wirst und Nonne wirst, das wird ja schon aberzogen, sagen wir es mal so, ja. Du lernst eigentlich nicht so für dich und deine Sehnsüchte zu leben, sondern eigentlich dich für etwas Höheres zu leben. Das war eigentlich so gesehen eine ganz gute Voraussetzung bei ihnen. Aber was hat es mit uns zu tun? Menschen, die im 21. Jahrhundert, im Jahr 2018 leben. Ich glaube, dass jeder von uns seit Geburt ein Egoist ist. Also, ich habe 3 Kinder, 2 davon sprechen schon. Ich kann es bestätigen. Wir gucken nach uns, was kriegen wir am meisten raus. Wir überlegen, was bekommen wir aus einer Beziehung raus. Wir wollen mehr rausbekommen, als wir investieren. Ich glaube, dass in der Mitte unseres Lebens ein freier Platz ist oder vielleicht ein freier Parkplatz. Und das ist dieser Parkplatz für Sinn und Bedeutung. Und wir wünschen uns, dass dieser Parkplatz ausgefüllt wird mit etwas Großem, mit jemandem Großen. Und das Interessante ist aber, wenn Gott diesen Platz nicht ausfüllt in unserem Leben, weil wir ihn noch nicht kennen oder ihn nicht daran lassen, dann suchen wir uns andere Dinge, die das ausfüllen. Und entweder wir versuchen selber, dass es sich alles um uns selbst dreht, das ist dann der Narzissmus, Selbstliebe, oder aber wir finden einen Prinzen oder eine Prinzessin. Und die ist so einzigartig und der ist so einzigartig und kein anderer Mann ist so und keine andere Frau ist so. Und wir denken tatsächlich, dass wenn diese Person dann diesen leeren Platz in unserem Leben einnimmt, dass wir dann auch eine Prinzessin oder ein Prinz sind und alle unsere Sehnsüchte gestillt werden und wir mehr rausbekommen, als wir investieren, dass es quasi ein Gewinngeschäft wird. Und dann haben wir oft diese überhöhten Erwartungen an den Partner. Manchmal merken wir, das klappt nicht so und dann bekommen wir einen Kindeswunsch. Und wenn uns dieser Kindeswunsch möglich wird, dann ist auf einmal das Kind, dann erwarten wir von dem Kind, dass dieses Kind uns mehr Liebe zurückgibt, als es bekommt und dass uns dieses Kind glücklich macht. Also eigentlich dieser Platz in unserem Herzen für Sinn und Bedeutung und Liebe, den eigentlich Gott bekommen sollte, wenn der leer ist, dann stellen wir uns entweder selber in die Mitte oder haben diese Erwartung an andere Menschen, dass die uns glücklich machen, dass die uns hin zum Glück bringen, dass die alle uns Wünsche von den Augen ablesen. Also mir kann man ablesen, ob ich müde bin oder Hunger habe, ja. So, und meinen Kindern kann ich ablesen, wann die aufs Klo müssen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Aber dieses, man wirft sich die Blicke zu und weiß schon ganz genau, was der andere will. Es kann eigentlich nur scheitern und kann nur zu Frust führen. Eine gesunde Persönlichkeit erwartet nicht vom Partner, was ihr nur Gott in der Beziehung geben kann. Eine gesunde Persönlichkeit erwartet nicht von dem Partner das, was ihr nur Gott geben kann. Eine gesunde Persönlichkeit braucht nicht den Partner, gebraucht ihn auch nicht, sondern ist froh und dankbar über die Ergänzung. Das wäre so meine These, die ich versuche zu bekräftigen. Ich glaube, dass in die Mitte unseres Lebens Gott gehört. Und ich will es so begründen, er ist der Einzige, der dich lieben wird, ohne dass du es dir verdienen kannst. Und der Einzige, der dich lieben kann, bedingungslos. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, als wir Gott noch hassten, das ist schon krass, ja? Als wir ihn noch hassten, als wir uns nicht für ihn interessiert haben, als wir vielleicht uns über ihn lächerlich gemacht haben, hat er uns schon geliebt. Das ist nicht dieses, ich investiere und hoffe, dass mehr rauskommt. Oder Gott, ich bleibe zusammen mit dir, solange es für mich passt, solange für mich mehr rauskommt, wie ich investiere. Das ist eine ganz andere Liebe. Wenn wir heiraten, dann dreht sich schnell alles um den anderen Partner. Wir haben riesige Erwartungen und endlich haben wir jemanden gefunden, der sie zu 150% erfüllen kann. Die Ehefrau nach den Flitterwochen entdeckt, dass der Mann das Toilettenpapier völlig falsch herum nachfüllt, falls überhaupt. Und der Mann entdeckt an der Frau bestimmte Eigenarten, die ihm nie aufgefallen sind. Und man hat das Gefühl, man hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Und dann beginnt man sich über die Unterschiede zu streiten. Man versucht, Koalitionsverhandlungen zu führen und dann nochmal nachzuverhandeln. Ist nicht so einfach, es ist zäh. Geht manchmal bis tief in die Nacht ohne Ergebnisse. Wir dachten, wenn ich den anderen auf den Thron meines Lebens hole, dann wird alles super. Und dann ist es nicht so und dann versuchen wir wieder zurück auf den Thron zurückzukommen. Und wenn wir auf den Thron unseres Lebens wieder zurück wollen, was passiert dann mit dem anderen? Der wird erstmal entthront. Man kommt in Streit und man, ja. Manche verlangen Neuwahlen. Sagen, hey, ich habe mir das anders vorgestellt, wir haben das anders ausdiskutiert, jetzt kommt was ganz anderes. Vor der Hochzeit warst du nett und warst da und damit einverstanden und jetzt doch nicht. Oder jetzt ist auf einmal die Schwiegermutter aufgetaucht oder dieses und jenes, ja. Was ist denn da los? Wir hatten es doch anders verabredet. Aber auf einmal schmiedet man vielleicht die Koalition mit der Schwiegermutter oder mit anderen, ja. Man kann darüber lachen, aber das ist heftig manchmal. Oder manchmal macht man den Fehler und eröffnet sein eigenes Königreich parallel. Der Mann geht angeln, die Frau kauft sich ein Pferd. Ganz platt gesagt, also ich kenne viele Männer, die dann irgendwann in der Ehe den Ton, das Gespräch mit der Frau abgerissen haben und dann sind sie arbeiten gegangen und dann sind sie angeln gegangen. Und dann kamen sie vom Angeln, dann gingen sie arbeiten und nach dem Arbeiten gingen sie angeln. Und die Frau kaufte sich ein Pferd. Und er sagte, das ist so lieb, das ist nur Liebe und das verstehe ich und so eine tolle Zeit, so ein gütiges Tier. Das ist, glaube ich, nicht das, wie Gott sich das vorstellt und wie wir glücklich werden können, wie wir ein erfülltes Leben führen können. Eine gesunde Ausweg kann nur so aussehen, dass Gott beiden hilft, und jetzt kommt das komische Wort, selbstloser zu werden und Gott auf den Thron zu lassen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Jesus, er hatte alles im Himmel. Er hatte alles im Himmel. Es ging ihm super. Er, der Vater und der Heilige Geist. Zu dritt und doch eins. Haben sich nie gezofft. Und irgendwie hat Jesus gemerkt, aber er kriegt diese Beziehung zu den Menschen nicht hergestellt. Irgendwie klappt das nicht. Selbst im Alten Testament, sie haben verschiedene Wege versucht. Es hat nicht so geklappt, wie sie wollten. Der Mensch ist immer wieder weg von Gott gegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Und so hat Jesus gesagt, hey, ich muss wirklich runtergehen. Ich muss einer von ihnen werden. Ich muss ihnen zeigen, wie sehr ich sie liebe. Ich muss anfassbar werden. Und dann sagt die Bibel, und er verließ alles, was er hatte. Er entäußerte sich selbst. Er verließ diesen Schatz des Himmels für mich und dich. Philipper 2,6, er Jesus, dem Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte im Himmel und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist dieser Schritt, der für Beziehungen so gut ist. Wenn einer sagt, hey, letztendlich ist Jesus von dem Thron runtergegangen für mich und dich, um zu uns zu kommen. Und für eine Beziehung, für eine Paarbeziehung, wie kann eine Paarbeziehung gelingen? Die kann gelingen, wenn wir die Angst verlieren, oh je, es dreht sich nicht alles um mich, oh je, ich werde nicht genug berücksichtigt. Wenn wir diese Angst abgeben und sagen, hey, ich lasse mich auf den anderen ein, ich suche den gemeinsamen Weg mit ihm, ich suche den Kompromiss, ich arbeite an dieser Beziehung, und Gott hilft mir dabei. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich das so erzähle, muss ich an einen guten Freund von mir denken. Vor 2 Jahren haben wir ihr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Und das ist insoweit komisch, als er mir erzählte, es gab einen Zeitpunkt in seinem Leben, da war er sehr erfolgreich im Beruf. Und der Beruf hat ihn aber sehr eingenommen. Er kannte Gott nicht, seine Frau auch nicht. Und er war viel unterwegs, seine Frau war viel alleine mit den Kindern, war sehr einsam und irgendwann suchte sie Trost in ihrer Einsamkeit und fand es in einem anderen Mann. Hat aber auch irgendwann mit der Zeit gemerkt, glücklicher hat sie das jetzt nicht wirklich gemacht. Wenn der Mann nach Hause kam, dann führte es irgendwann zu Streit. Er ging dann wieder relativ schnell wieder auf Geschäftsreisen, damit sie sich nicht an die Gurgel ging. Und irgendwie konnten sie nicht zusammen, aber auch nicht ohne. Sie waren richtig unglücklich, hat er erzählt, und er wusste aber auch nicht irgendwie einen Ausweg. Er war wie so ein, ja, wie so ein Kreislauf drin. Und sie hat dann von Leuten gehört, dass sie irgendwie was an den Sinn des Lebens gefunden haben. Dass sie Gott kennen, dass sie Jesus kennen. Und sie wurde eingeladen von einer Freundin in eine Gemeinde und einen Gottesdienst zu gehen. Und sie hörte von Jesus und sie hörte von Gott. Und sie hat sich gedacht, naja, also meine Ehe, ja. Das weiß ich, ja. So. Und sie wusste, irgendwie haben wir gerade alles in den Sand gesetzt. Warum nicht anders versuchen wie bisher? Und so ging sie in die Gemeinde. Sie lernte Gott kennen. Sie hat sich entschieden, mit Gott zu leben. Und dann kam der Mann nach Hause und hat gemerkt, die Frau tickt anders. Die ist anders drauf. Die redet anders mit ihm. Sie hat Abstand genommen von dieser völlig komischen Beziehung. Hat auch Vergebung bei ihrem Mann gesucht. Der wusste erstmal gar nichts damit anzufangen. Und er hat aber die Veränderung gesehen an seiner Frau und hat gesagt, ich will dorthin, ich will mir das angucken, weil so wie unser Leben jetzt läuft, ist es einfach nicht gut und führt auch zu keinem guten Ziel. Und so hat er sich auch dafür geöffnet, hat er sich auch für den Glauben geöffnet, hat auch angefangen, an Gott zu glauben. Und seine Erwartungen haben sich geändert, seine Erwartungen an seine Frau haben sich geändert. Und sie sind wieder zusammengekommen. Und sind zusammengekommen und sind eins der, ja, eigenartigsten, aber auch besondersten Ehepaare, die ich kenne. Sie ergänzen sich super. Sie gehen zusammen mit Gott. Nicht alles ist immer einfach. Nicht alles war auch immer alles in ihrer Ehe einfach. Aber ich finde, wenn man sie so erlebt nach, ich glaube jetzt 27 Jahren, die haben eine Liebe füreinander und die haben ein gewisses Verliebtsein füreinander. Und das haben sie sich erhalten, das haben sie wiedergefunden. Und sie sagen ganz klar, wäre in einem bestimmten Moment ihres Lebens nicht Gott in ihr Leben getreten, dann wäre es halt den klassischen Weg gegangen. Sie hätten sich scheiden lassen oder hätten irgendwie weiter nebeneinander gelebt. Aber das gab ihnen wirklich die entscheidende Kehrtwende, ein neues Fundament für ihre Ehe zu finden. Ein bisschen leiser. Und viele Menschen um uns herum laufen Gefahr in einer Ehe, wenn die Ehe, wie gesagt, die Flitterwochen sind vorbei. Man hat festgestellt, dass der andere nicht so ganz tickt, wie man es gerne hätte. Man hat erhöhte Erwartungen und man scheitert an dieser Erwartung. Und dann kommt sehr, sehr oft dieser Schritt, man nennt ihn der Schritt in die Selbstbeschäftigung. Ich erkläre euch das mal in so ein paar Punkten. Er vielleicht oder einer beschäftigt sich ganz und völlig mit seiner Arbeit. Der andere geht vielleicht ganz in den Kindern auf. Das ist eine gefährliche Zeit, in der einer oder beide Partner sich alleine wieder empfinden und für sie versuchen, dieses Alleinsein zu bekämpfen durch falsche Dinge, durch falsche Personen. Ja, ihr könnt euch selber überlegen, was aus Erfahrung, was sind das so Dinge, in die man sich hineinflüchtet. Dann stellt man ja fest, dass das nicht so gut ist und fängt an, Kritik an dem anderen zu üben. Und dieses Kritiküben an dem anderen, ah, dir ist die Arbeit wichtiger, ah, hier sind die Kinder wichtiger und, das führt eigentlich nur noch zu weiteren Konflikten und zu noch mehr Streit. Und auf einmal ist Streit und Versöhnung das einzige Adrenalin in der Beziehung. Also da spürt man sich wieder, ne? Da spürt man den anderen. Es kracht ordentlich und dann versöhnt man sich und das ist irgendwie so dann der Pulsausschlag innerhalb der Beziehung. Aber ansonsten kriegt man eigentlich die Kurve irgendwie nicht hoch. Und man fängt vielleicht auch an, einander zu meiden, um den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Man hat das Gefühl, die Beziehung raubt mehr Kraft, als sie einbringt. Und dann fängt man an, woanders nach Kraft zu suchen. Und eigentlich ist das der Weg, wo man sagt, hey, da Gott zu finden in dieser Situation, da die Beziehung zu Jesus zu finden, ist das Beste, was einem passieren kann. Und wenn man das aber nicht tut, dann gerät man in ganz komisches Fahrtwasser. Und die Sachen, die man dann wählt, die kann man eigentlich sehr gut überprüfen. Die Frage ist, entscheidende Frage ist, ob diese neue Kraftquelle die Ehe wieder stark machen oder mit ihr konkurrieren wird. Also wenn du Macht suchst, wenn du Hilfe suchst, wenn du Kraft suchst und du findest etwas bei einer Sache, unterstützt diese Sache deine Ehe oder nicht? Macht diese Sache deine Ehe stark oder nicht? Motiviert sie dich für die Ehe oder nicht? Und ich finde es so toll, gerade im Neuen Testament, dass immer wieder da für die Ehe geworben wird. Dass immer wieder da Paulus in seinen Briefen die Leute für die Ehe motiviert. Manche Christen waren ja so übereifrig, gell? Die haben dann Gott gefunden und haben den Glauben gefunden und auf einmal war das so schön, dass sie den Ehepartner vergessen haben. Kam auch vor im Neuen Testament. Dann muss Paulus den Männern und den Frauen erklären, dass sie immer noch verheiratet sind. Finde ich irgendwie interessant. Dann muss er den Männern und den Frauen erklären, dass sie ein Versprechen abgegeben haben und dass es Liebe bedeutet und sich kümmern und dass sie das jetzt nicht einfach hinter sich lassen können. Finde ich schon interessant, wie man da vom Pferd fallen kann. In der Bibel haben wir diesen Vers gelesen, er entäußerte sich selbst oder er verzichtete auf all seine Vorrechte im Himmel. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, wenn wir falsch abgebogen sind. Wisst ihr, was uns am allerallerschwersten dann oft fällt, vielleicht rede ich von der Sicht des Mannes, ist zu verzichten auf die Abwege, die man genommen hat. Ich mache das mal praktisch. Also zum Beispiel der Mann fühlte sich alleine und hat sich gedacht, okay, jetzt nehme ich noch einen neuen Job dazu und nach dem Job, wenn ich nach Hause komme, lege ich noch ein Studium drauf. Dann sehe ich die Frau nicht so viel, wir kommen uns nicht so oft in die Haare, am Wochenende gehe ich vielleicht noch Sport machen den ganzen Tag und kriege das Jahr irgendwie auch rum. Und Verzicht üben würde bedeuten, das tut meiner Ehe nicht gut, das ist nicht gut, ich verzichte darauf, ich ruder zurück, vielleicht von der Beförderung, vielleicht von dem anspruchsvolleren Job mit Auslandreisen. Dass dieses Verzichten, sich überlegen, was tut meiner Ehe gerade nicht gut, worauf müsste ich verzichten, um wieder den Weg zurückzufinden zu der Beziehung. Ich finde es so vorbildlich von Jesus, dass er sagt, er verzichtete auf all das Tolle, was er hatte, um zu uns zu kommen. Und um eine Ehe zu retten, um eine Ehe Gutes zu tun, bedeutet es immer wieder, auf gute Dinge zu verzichten. Vielleicht auf das teure Hobby, vielleicht auf das zu große Haus, das einen viel zu viel Arbeit und Zeit kostet. Vielleicht auf den zu großen Freundeskreis. Dieses Verzichten und sagen, ich verzichte darauf und glaube daran, dass das, was ich angefangen habe, diese Beziehung, diese Ehe, dass ich da wieder meine Kraft und Liebe reinstecken muss und dass Gott das segnen wird. Das ist dieses Verzichten in der Hoffnung, dass Gott es unterstützt. Und da braucht es Mut und Entschlossenheit und der fehlt oft. Ich habe mir aufgeschrieben, ein kaputtes Auto wird nicht dadurch gesund, wenn man es einfach schneller fährt und das Radio lauter dreht. Manchmal denken wir, wenn wir das Lebenstempo erhöhen, dann werden die Probleme besser. Oder wir hören das Klackern nicht. Ich glaube, dass der Glaube eine richtig gute Antwort ist in so einer Situation. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 5, da beschreibt Gott so die Liebe, die er zu uns hat und die er uns untereinander immer mehr schenken möchte. Und es ist schon krass. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt kein etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem, was sie hält, sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ich finde es auch toll hier diese, in jeder Lage glaubt sie. Ich finde, in vielen Ehen kommt der Punkt, wo der Glaube weg ist daran, dass es wieder gut werden kann und wo die Hoffnung weggeht. Und da von Gott wieder die Hoffnung zu bekommen für die Ehe, die Hoffnung zu bekommen für die Beziehung, dass es anders werden kann, dass man wieder das Ruder rumreißen kann, dass man rauskommt aus der sich Streitspirale und so weiter. Da kann der Glaube einem so, so viel helfen. Und die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, waren jetzt alle nicht so juppie, juhe. Ich möchte trotzdem mal tiefer nachbohren, weil wir jetzt gerade so an so einem Punkt angekommen sind. Ich würde fragen, wenn du in einem Konflikt bist mit einem anderen, bist du bereit, deinen Teil des Konflikts zu ändern? Und wenn es nur 10% deine Schuld ist und 90% der andere, bist du bereit, deinen Teil zu ändern? Hast du den Mut dazu, deinen Teil zu ändern? Und Jesus ist so krass und sagt, entferne erstmal den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen willst. Das ist krass, ne? Hört man gar nicht so gerne. Wir denken, aber ich habe recht und sie nicht und wenn sie nur wüsste und wenn die es nur verstehen würde. Ja, Jesus sagt, hey, du hast einen dicken Balken in deinem Auge und regst dich wegen dem Splitter auf. Ich bohre mal weiter, Zeitmangel, wodurch ist der Zeitmangel bedient? Zeit ist für eine Beziehung Sauerstoff. Vielleicht durch zu intensiven Beruf, Hobbys, Haus und so weiter. Wärest du bereit, das zu ändern? Oder, das ist jetzt vielleicht auch noch eine tiefe Frage, reagierst du noch darauf, wenn dir der Ehepartner oder die Kinder sagen, dass sie dich vermissen oder immer mehr den Anschluss zu dir verlieren?
Ist es was, wo man noch reagiert? Ist es was, wo man oder sagt man, ja, es ist halt so? Oder was sind so Sprüche, die man dann sagt, ja, das Haus muss halt bezahlt werden, dieses und jenes muss halt, der Chef sagt halt, ich muss. Würdest du hingehen zu deinem Chef und sagen, ich kündige, weil mir ist meine Ehe wichtiger? Was würden die Kollegen sagen? Ach, das Weichei hat gekündigt. Ich bohre mal ein bisschen tiefer, ja? Bist du noch in der Lage, das Ruder herumzureißen, oder bist du schon manövrierunfähig? Hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Was ist der Grund dafür, dass dir vielleicht die Beziehung schon wichtig ist, aber nicht wichtig genug, um Beruf, Hobbys, Kumpels, Interessen dahinter anzustellen? Ich glaube, die einzige Kur gegen Selbstsucht, klingt nicht schön, ich weiß, ist die Liebe, die Gott uns beibringen möchte. Und noch eins, die Selbstsucht, ich möchte im Zentrum stehen, ich möchte, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, ich möchte, dass es einmal um mich geht. Ich glaube, dass diese Selbstsucht und die Liebe Gottes, das sind zwei Dinge, die ständig in uns kämpfen und die sind erbitterte Feinde. Und ich glaube, wenn du die Liebe Gottes nicht in dein Leben lässt, dann bleibt nur die Selbstsucht. Und wenn du die Liebe Gottes in dich hineinlässt, dann verschwindet leider nicht die Selbstsucht vollkommen, sondern sie kommen in einen Kampf. Und dieser Kampf, der bleibt. Die Frage ist nur, wen füttern wir mehr? Wer kriegt das größere Stück? In der aktuellsten Umfrage zum Thema, warum Beziehungen scheitern, gaben über 35 der Frauen als Grund an. Was denkt ihr? Was ist der Hauptgrund, den Frauen angeben in Deutschland, warum Beziehungen scheitern?
Man hat keine Zeit.
Okay. Wertschätzung. Okay. Es können noch Gründe sein. Man hört nicht zu. Was? Bitte?
Mangel an Komplimenten.
Mangel an Komplimenten, ja.
Zeigt Liebe nicht mehr.
Zeigt Liebe nicht mehr, okay. Was denkt ihr, sagen die Männer? Was sagen Männer prozentual am meisten, warum die Beziehung scheitern? Okay.
Frau hat keine Zeit für den Mann.
Frau hat keine Zeit für den Mann. Okay, was könnte noch?
Frau ist nicht mehr attraktiv genug für den Mann.
Frau ist nicht mehr attraktiv genug für den Mann, okay. Ich glaube, alles, was ihr gesagt habt, ist da irgendwie beinhaltet. Also 35% der Frauen nennen als Grund, das Verhältnis von Geben und Nehmen stimmt nicht mehr. Und Männer, also genau, auch, sie sind unzufrieden damit, dass sie mehr in die Beziehung investieren, als sie rausbekommen. Bei Männern sagen eigentlich nichts anderes, nur anders ausgedrückt, sie sagen oft, dass die eingeschlafene Intimität ein der Grund ist. Ja gut, das geht ja einher mit Zeit, das geht natürlich einher mit Interesse, das geht einher mit Aussehen und so weiter. Ja. Also es sind auf jeden Fall Mängel da. Und die Frage ist ja, ich habe ja gesagt, diese Stufe der Selbst, sich um sich selbst kümmern. Das nennt man so die vierte Stufe. Man hat zwar geheiratet, man kümmerte sich um den anderen und dann fängt man wieder an, sich um sich selbst zu kümmern. Man fängt an, sich selbst zu verwirklichen, man fängt an, sich auseinanderzuleben. Und man sagt, viele der Ehepaare gehen nie über die vierte Stufe hinaus, außer sie fangen an, miteinander zu kommunizieren, besser zu kommunizieren. Ist vielleicht nicht mehr kommunizieren, besser kommunizieren. Ja? Dieses Miteinander reden, dieses gemeinsame Weg suchen, dieses gemeinsame Hoffnung finden, das ist oft der Konflikte besser lösen. Das ist oft das, was den Leuten überhaupt hilft, über die vierte Stufe drüber hinwegzukommen. Und Gottes Liebe kann natürlich da schon helfen, weil man auf einmal eine andere Mitte bekommt. weil man auf einmal Gottes Liebe erfährt, die bedingungslos ist und sich geliebt fühlt und geliebt weiß. Viele bekommen durch den Glauben ein neues Selbstwertgefühl. Ihr habt das auch angesprochen, man bekommt nicht viel Komplimente zum Beispiel. Das heißt, man wünscht sich einfach, dass der andere einen wertschätzt. Man wünscht sich einfach, dass der andere einen sagt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist wunderschön, all das. Und wenn man das nicht mitbekommt, dann verhungert irgendwo die Beziehung. Und das Geniale ist aber, dass Gott viele dieser Sehnsüchte auch stillen will und uns, sagt man, unser Selbstbewusstsein stärken möchte, indem er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, du bist von mir gewollt, ich habe einen Plan für dein Leben, ich vergebe dir, du bist einzigartig. Das sind alles Dinge, die Gott auch im Wort Gottes über Menschen aussagt. Und es ist eine wirklich tolle Möglichkeit, das durch die Beziehung zu Gott zu erfahren und selber erstmal aufgebaut zu werden und dann auf einmal nicht mehr diese überhöhten Erwartungen an den Partner zu haben und es ihm auch nicht jedes Mal vor die Nase zu halten, dass er da vielleicht wieder nicht genug Komplimente gemacht hat, dass er sich nicht genug zugehört hat und all das. Gottes Liebe, interessanterweise, basiert überhaupt nicht auf dem Verhältnis von Geben und Nehmen. Das ist ja das, was der Luther merkte. Er kann Gott nichts geben und Gott nicht beeindrucken, sondern Gott liebt ihn aus Gnade. Und Gott gibt uns auch die Garantie, dass er jeden lieben wird, der sich nach ihm ausstreckt. Er wird nicht sagen, du bist mir nicht jung genug oder nicht schön genug oder nicht mehr fit genug oder so. Das ist nicht so. Sondern Gott, er durchbricht diesen Rhythmus von, ich werde dich lieben, wenn genug für mich dabei rauskommt. Er durchbricht dieses Muster und sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Ich nehme dich an, so wie du bist. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben, trotz deiner Fehler. Ich möchte dich verändern. Ich möchte, dass du durch meine Beziehung verändert wirst. Aber erstmal nehme ich dich so, wie du bist. Erstmal nehme ich dich an und liebe ich dich so, wie du bist. Und dieses Prepaid, ja, dieses Guthaben, das Gott uns da entgegenstreckt, das ist einzigartig. Und Gott will uns auch helfen, von der selbstsüchtigen Liebe wegzukommen. Und er sagt, ich möchte dich verändern. Wie gesagt, die Selbstsucht, der Egoismus, der bleibt ja in uns ein Stück weit drin. Leider geht er nicht mit einem Gebet weg. Ich fände es schön, wenn es ginge. Der alte Adam kommt immer wieder aus dem Grab, ja, kommt immer wieder hoch. Und er muss da immer wieder nachgetreten werden, da wo er hingehört. Und Gott will uns ein neues Wesen geben, aber es ist ein Kampf in uns auf dieser Welt. Und wir müssen uns immer wieder immer wieder bewusst werden. Und was ich auch toll finde, ist, dazu will ich euch auch ermutigen, ich habe gesagt, es ist gut, wenn wir jemanden haben, mit dem wir drüber reden können, in der Gemeinde, mit einem Seelsorger, mit Freunden, die auch an Gott glauben, das ist ein Weg. Aber ich will dir auch Mut machen, dass wenn deine Beziehung mit Gott wächst, wenn du geübter darin wirst, auch Gottes Stimme zu hören, dass Gott auch über deine Beziehung zu dir sprechen wird. Dass Gott ja auch Korrekturen geben wird. Also ich kann mich auch an eine Situation denken, daran erinnern, wo ich mich mit meiner Frau gestritten habe. Da hatten wir noch nicht wirklich viele Kinder gehabt, da war das noch so kleine Streitigkeiten. Und ich habe ihr mal die Meinung gesagt und ich war total sicher, dass ich im Recht bin. Ne? Also ich war total davon überzeugt. Und ich weiß, ich bin dann, um den Konflikt zu entgehen, habe ich gesagt, ich bringe mal den Müll raus. Den Müll rausgebracht und bin so eine Mülltonne und höre so für mich als Mann verständlich so die Stimme von Gott, wo Gott sagt, du piep, 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 geh zurück, entschuldige dich. Das war so klar. Und ich kannte diese Stimme und ich wusste, da verhandle ich jetzt nicht. Da streite ich auch nicht rum, weil ich diese Stimme kenne. Und ich war nicht seiner Meinung in dem Moment. Ich habe einfach gesagt, okay, warum soll ich jetzt hingehen und mich entschuldigen? Ich bin doch davon überzeugt, dass sie Schuld hat. Das hat sich auch nicht so gleich geändert, diese Überzeugung. Das Gefühl war sehr stark da, dass ich im Recht bin. Aber ich habe einfach gesagt, mal gucken, was passiert. Und ich bin in der Situation, nicht immer und außerdem nicht immer, zurückgegangen, habe gesagt, du, es tut mir leid. Und die war total von den Socken gestoßen. So, hä? Und wir haben relativ schnell wieder zueinander gefunden und das hat uns geholfen. Was ich sagen will, Gott ist an deiner Beziehung interessiert und er will dir dabei helfen. Und er ist ein Gott der Ehe und auch der Beziehung. Und er kann uns auch Tipps geben, Ideen geben, auf die wir nicht kommen würden. Ich finde, Frauen sind vom Mars und Männer sind von, naja, andersherum. Wir kommen von anderen Planeten und ticken anders. Und im Leben würde ich manchmal nicht auf die Idee kommen, das zu sagen, was meine Frau gerade in dem Moment braucht, weil ich einfach anders denke. Und ich glaube, dass Gott dir da helfen will und dass Gott mir da helfen will. Und dass, wenn wir uns an ihn wenden und sagen, Gott, was ist jetzt los? Zeig's mir, rede zu mir. Dass Gott Dinge einem sagt, die einem wieder helfen, zusammenzufinden. Oder auch Durststrecken durchzugehen, gerade in Durststrecken. Und die kommen immer wieder. Auch wenn man sich alleine fühlt, ja, wo der andere vielleicht viel zu tun hat und man kann es gerade nicht ändern. In diesen Zeiten einfach, ja, nicht dem anderen Druck zu machen, sondern vielleicht auch die Zeit zu nehmen und die einem dann geschenkt ist und sie in die Beziehung mit Gott zu investieren und zu merken, hey, dadurch wird meine Beziehung zu Gott gestärkt und ich kann dem Partner, ja, so vielleicht so wie die Käthe, ich kann ihm unter die Arme greifen, ich kann ihn ermutigen. Ich glaube, dass die Käthe den Luther sehr, sehr oft ermutigen musste und sie musste sich bestimmt die Kraft von Gott holen, da immer gut drauf zu sein. Ja, und am Ende ist was Tolles bei rausgekommen, aber ich glaube, wenn sie nur menschlich gehandelt hätte, das hätte geknallt oder noch mehr geknallt. Also ich würde euch da ermutigen. Wir werden das Abendmahl gleich jetzt im Anschluss feiern. Und ich finde es interessant, dass Jesus davon spricht, dass er Sehnsucht hat nach Menschen. Wir lesen hier im 22. Lukas-Evangelium 15, also 22. Kapitel, Vers 15. Da ist dieser berühmte Satz von Jesus: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Also Jesus, er ist ja mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, mit seinen Freunden, und er sagt, hey, ich habe Sehnsucht nach euch. Und das ist auch so meine Botschaft von der Predigt heute. Hey, Jesus hat Sehnsucht nach dir. Er ist interessiert an der Beziehung mit dir und er will dich beziehungsfähig machen, auch zu anderen Menschen. Und wenn wir jetzt dieses Abendmahl einnehmen, dann wollen wir uns daran erinnern, Jesus will in deiner Mitte sein. Jesus will dir mit deiner Selbstsucht helfen. Er will dich erfüllen und ja, so wie wir dieses Abendmahl einnehmen werden, das soll dir einfach helfen, zu spüren auch, hey, Gott ist bei mir, Gott will mit mir sein, in meiner Beziehung, in meiner Ehe, und wenn ich ihn da mit reinbringe, dann wird etwas Gutes passieren, dann wird etwas Gutes entstehen. Ja, wir haben hier hinten das Brot vorbereitet und den Saft und wir lassen das gleich rumgehen, und wenn du möchtest, kannst du dir gerne ein Stück von diesem Brot nehmen und ein Stück von diesem Saftbecher und dann warten, auf nicht einnehmen, und dann werden wir es alle gemeinsam einfach einnehmen als ein Zeichen dafür, dass Menschen, die an Gott glauben, dass sie Gottes Leib sind und dass wir das zusammen machen und dass wir zusammengehören. Genau. Ich habe noch, Musik habe ich jetzt nicht.